Ja, ich freue mich, heute hier so viele begrüßen zu dürfen. Ganz besondere Begrüßung auch an alle Gäste, die heute da sind und auch das erste Mal hier sind. Und ein großes Dankeschön auch an all unsere Musiker und Mitsänger. Das war echt schön. Wir wollen heute zusammen über einen Teil der Weihnachtsgeschichte zusammen nachdenken. Viele Christen oder auch Nicht-Christen kennen die Erzählung der Weihnachtsgeschichte von den drei Weisen aus dem Morgenland. Männer, die von weit her gereist kommen, um das Jesuskind anzubeten, um ihm zu huldigen und ihre Gaben darzubringen. Die Kirche oder die Gesellschaft hat diese Geschichte etwas weiter ausgeschmückt. Und sie reden zum Beispiel von drei Weisen. Man hat ihnen dann auch Namen gegeben und Bilder zeigen uns, wie sie dann auf Kamelen reitend so durch die stille Nacht dem Stern folgen und dann im Stall an der Krippe das Jesuskind anbeten. So stellen es auch viele Krippenspiele dar. Da hat man sich so einiges dazu gedichtet. Die Bibel sagt uns zum Beispiel gar nichts darüber, dass es drei gewesen sind. Wir wissen nicht, wie viele es waren und man kennt auch keine Namen. Und auch, dass sie zum Stall in die Krippe kamen, stimmt leider auch nicht, sondern Jesus ist damals schon ungefähr ein Jahr alt gewesen. Sie kamen zu einem Haus, in dem Jesus mit Maria wohnte. Trotzdem scheint uns diese Geschichte, wenn wir sie so in der Bibel lesen, vielleicht ein wenig mystisch, ein wenig idyllisch, putzig so. Und man fragt sich, wofür steht das in der Bibel? Was sollen wir aus der Bibel davon lernen? Was möchte uns der Schreiber, der diese Begebenheit schildert, damit mitteilen? Und diesem Geheimnis der Weisen wollen wir heute einmal auf den Grund gehen. Und wer eine Bibel dabei hat, der darf gerne einmal das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Wir lesen diese Geschichte einmal zusammen. Der Evangelist Matthäus ist der einzige Evangelist, der uns diese Geschichte schildert. Und wir lesen aus Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in jenen Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm, und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns, und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach diesem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Matthäus schreibt ein Evangelium. Er schreibt ein Evangelium an das Volk Israel, er schreibt also zu Juden und er zitiert durch das ganze Evangelium hinweg das Alte Testament. Er setzt damit also voraus, dass seine Leser das Alte Testament kennen, wie es unter den Juden der Fall gewesen ist. Ungefähr 18 Mal zum Beispiel finden wir die Aussage, dass etwas geschrieben steht, damit erfüllt wurde, wie durch den Propheten geschrieben steht, der spricht. Und dann kommt ein Zitat aus dem Alten Testament. Also ein Jude, der das Alte Testament kennt und quasi in unserer Bibel anfangen würde, einfach weiterzulesen, das Neue Testament, der würde quasi mit dem Alten Testament beglaubigt oder bestätigt bekommen, dass dieser Jesus, von dem Matthäus hier schreibt, der verheißene Messias ist. Matthäus, er schreibt also an Juden und er beginnt sein Kapitel 1 damit, dass er den Juden beweist, dass Jesus wirklich der Messias ist. Er beginnt mit dem Stammbaum Jesu Christi und zeigt, wie Jesus von Abraham, von David abstammt und somit der verheißene König ist. Dann beschreibt Matthäus, wie eine Jungfrau schwanger wird, was durch den Propheten prophezeit war. Und nachdem Matthäus dann den Juden gezeigt hat, dass Jesus wirklich dieser im Alten Testament verheißene Messias ist, folgt dann diese Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland, den neugeborenen König. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was möchte Matthäus als Evangelist dem Volk Israel, an das er schreibt, mit dieser Geschichte vermitteln? Dieser Frage wollen wir jetzt einmal nachgehen. Und die Erzählung, sie beginnt mit dieser Zeitangabe oder mit dieser Tatsache, dass Herodes damals König gewesen ist. Es geschah in den Tagen des Herodes. Und man schätzt, dass Jesus zu dieser Zeit schon circa ein Jahr alt gewesen ist. Die Weisen, sie kommen nicht mehr zum Stall, zur Krippe, sondern sie finden Jesus in einem Haus, in dem er mit seiner Familie lebte. Der König Herodes, er war ein Herrscher, der mit der religiösen, mit der jüdischen Religion sehr vertraut gewesen ist. Er war ein sehr bauwütiger König. Er hat sehr viel aufwendige Bauprojekte unternommen. Er hat zum Beispiel den Tempel für die Juden gebaut. Und wir lesen, dass er 46 Jahre lang daran gebaut hat. Herodes war unheimlich machtbesessen. Wenn es irgendwie eine Person gab, die auch nur den Anschein erweckte, ihm den Thron streitig zu machen, da hat er diese Person sofort umgebracht. Er hat selbst einige seiner eigenen Kinder und Ehefrauen deswegen hinrichten lassen. Und der Kaiser Augustus, der soll über ihn gesagt haben, es ist besser, eines seiner Schweine zu sein, als sein Sohn zu sein, weil du als Schwein da bessere Überlebenschancen hast. Und wenn wir das Kapitel 2 dann weiterlesen, dann sehen wir, wie Herodes alle männlichen Babys, also alle Jungen, umbringen lässt, weil er den neugeborenen König, von dem die Weisen ihm gesagt haben, nicht auffinden kann. Also ein unheimlich grausamer Mann. Und diese Machtbesessenheit war die Ursache, warum wir hier im Vers 3 gelesen haben, dass Herodes über die Nachricht eines neugeborenen Königs erschrak. Er verstand, da ist jemand, der mir meinen Thron streitig machen wird. Und all sein Nachfragen und all sein Bemühen, diesen König zu finden und sein Nachforschen bei den Weisen, es dient nur diesem einen Ziel, dieses junge Baby zu töten. So viel erstmal zum König Herodes. Kommen wir jetzt zu den Weisen. Das Wort, was hier mit Weise übersetzt wird, heißt eigentlich wörtlich Magier. Weshalb einige Übersetzungen das auch so wiedergeben. Und als Magier bezeichnete man damals die babylonischen Priester, die als Gelehrte oder Weise im alten Orient galten und sich sehr intensiv mit Sterndeutung beschäftigten. Das Morgenland, was auch Land des Aufgehens genannt wird, deswegen aus dem Osten, also da, wo die Sonne aufgeht, deswegen bezeichnet man das als Morgenland. Es liegt östlich von Israel und es stellt sich jetzt hier die Frage, wie diese Männer im Morgenland diesen Stern, den sie sehen, mit einem neugeborenen König in Verbindung bringen. Wie kommen diese heidnischen Leute darauf, jetzt einen Stern zu sehen und daraus zu schließen, dass ein König der Juden geboren ist? Und es gibt im Alten Testament eine einzige Textstelle, wo der falsche Prophet Bileam das Volk Israel segnet und über einen Stern spricht, der auf einen Herrscher hinweist, der aus Israel hervorkommen wird. Ich möchte diesen Text einmal lesen. Der steht in 4. Mose Kapitel 24 ab Vers 15. Bileam, er beginnt da seinen Segensspruch über Israel und er sagt, und er begann seinen Spruch und sprach, so spricht Bileam, der Sohn Beors, und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Edom wird seinen Besitz und Seir zum Eigentum seiner Feinde werden. Israel aber wird Mächtiges tun. Von Jakob wird ausgehen, der herrschen wird, und er wird umbringen, was von der Stadt übrig ist. Dieser Text ist aus dem Alten Testament quasi der einzige Hinweis auf diesen Stern, der den König der Juden ankündigt. Und die Frage stellt sich dann, woher wissen denn die Weisen aus dem Morgenland von diesem Text? Und die Weisen, sie müssen also, wenn sie diesen Text gekannt haben, irgendwie Zugang gehabt haben zu diesen 5 Büchern Moses. Und das ist in der Tat gar nicht so abwegig, weil das Volk Israel damals in der 70-jährigen Gefangenschaft war in Babel und damit werden auch irgendwie die 5 Bücher Moses ihren Weg nach Babel gefunden haben. Der babylonische König Nebukadnezar, er ist damals durch das Wirken Daniels und seiner Freunde zum Glauben gekommen und er hat gesagt oder befohlen, dass kein anderer König angebetet werden soll als nur der Gott Israels. Damit hat also das babylonische Volk damals einen gewissen Einfluss gehabt der jüdischen Religion oder des Glaubens an den Gott Israels. Und damit werden mit Sicherheit Babylonier unter anderem auch die 5 Bücher Moses gelesen haben. Und das ist eine Erklärung dafür, wie die Weisen aus dem Morgenland etwas über diesen Stern wissen, der den König der Juden ankündigt. Wikipedia sagt zur Religion der Babylonier Folgendes. Die Chaldeer verstanden sich unter anderem auf Kalenderrechnung und pflegten eine astronomische Symbolsprache zur Darstellung komplexer Zusammenhänge. Im Einflussbereich Babylons hatten sie auch eine religiöse Funktion, vor allem weil man die Planetenbahnen mit ihren unerklärlichen Schleifenbewegungen als Willensäußerung von Gottheiten deutete, die es zu ergründen galt. Diese gelehrten Sterndeuter, die Bewegungen der Sterne auf diese mystische Weise deuteten, sie sahen also einen Stern im Morgenland, den sie mit der Geburt dieses jüdischen Herrschers in Verbindung bringen und sie sind von dieser Deutung so überzeugt, dass sie eine Reise auf sich nehmen von ungefähr 800 Kilometern. Also nichts mit Flugzeug oder Zug, sondern es war eine mit Sicherheit aufwendige Reise, vielleicht zu Fuß, vielleicht auf Kamelen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall muss diese Reise mehrere Wochen gedauert haben. Der Text sagt uns nicht, dass der Stern den ganzen Weg vor ihnen hergegangen ist, bis nach Jerusalem. Wir sehen im Vers 2, dass die Weisen, als sie in Jerusalem angekommen sind, sagen, wir haben den Stern im Morgenland gesehen. Und unterwegs auf der Reise haben sie ihn offensichtlich nicht gesehen, weil sie ihn später dann erst wiedersehen. Also erst nachdem sie sich dann von Jerusalem auf den Weg nach Bethlehem machen, erscheint dieser Stern ihnen wieder, lesen wir im Vers 10. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Also was war der Grund dieser Freude? Der Grund dieser Freude war, dass sie den Stern wieder gesehen hatten, den sie unterwegs nicht gesehen hatten. Und jetzt in Jerusalem erscheint ihnen also derselbe Stern, der sie direkt jetzt von Jerusalem nach Bethlehem führt. Was mit der Angabe der Schriftgelehrten jetzt übereinstimmt, was sie sagen hier, dass der König in Bethlehem geboren werden soll. Und in diesem zweiten Erscheinen des Sterns sehen sie sich also auf dem richtigen Weg. Es ist für die Weisen eine göttliche Bestätigung. Sie denken sich, wir haben ihn da gesehen und jetzt erscheint er uns wieder. Und sie sagen, jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg. Und sie freuen sich mit sehr großer Freude. Es gibt sehr viele Theorien über bestimmte Sternkonstellationen, wenn man das ganze Planetensystem quasi wie in einem Planetarium zurückrechnen oder zurückdrehen würde. Aber spätestens hier im Vers 9, wo wir lesen, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Spätestens hier muss ich persönlich sagen, dass ich glaube, dass es kein gewöhnlicher Stern gewesen ist, sondern einfach eine übernatürliche Erscheinung, in der sich Gott den Weisen offenbart hat. Der Stern erführt sie von Jerusalem nach Bethlehem. Und wenn wir uns das auf der Karte angucken, das ist eine Distanz von gerade mal 8 Kilometern. Also von hier bis zur Innenstadt ungefähr. Und über solche genauen Distanzen können Sterne einem nicht den Weg weisen. Sie können einem die grobe Richtung weisen. Und dann steht dieser Stern still über dem Ort, wo Jesus war. Sie sehen ihn also im Morgenland, dann sehen sie ihn nicht. Sie sehen ihn wieder in Jerusalem, wo der Stern sie dann über eine sehr kurze Distanz führt und dann steht dieser Stern still. Und diese Angaben lassen für mein Verständnis schwer auf einen natürlichen Stern schließen. Was dieser Text aber klar macht, ist, dass Gott diese heidnischen Sterndeuter auf eine übernatürliche Weise zu seinem Sohn leitet. Diese Männer, sie nehmen eine 800 Kilometer lange Reise auf sich, um was zu tun? Um vor diesem neugeborenen König der Juden niederzufallen, ihn anzubeten, um ihm Gaben zu bringen und sich dann wieder auf den Heimweg zu machen. Im Vers 12 lesen wir, dass Gott die Weisen in einem Traum dann dazu anweist, nicht zu Herodes zurückzugehen, sondern auf einem anderen Weg nach Hause zu führen. Gott führt also diese Magier, diese heidnischen Magier auf übernatürliche Weise zum König der Juden für diesen einen Moment der Anbetung und führt sie dann auch den richtigen Weg wieder zurück. Und wir fragen uns, wofür? Wofür das Ganze? Matthäus, er schreibt dieses Evangelium an das jüdische Volk. Er schreibt an Israel. Und wir müssen uns fragen, was möchte Matthäus mit dieser Erzählung seinem Volk sagen? Schauen wir uns erstmal die Reaktion des jüdischen Volkes genauer an. Wir lesen zuerst im Vers 3, dass der König Herodes erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Dann werden die jüdischen Schriftgelehrten von Herodes zusammengerufen und er fragt bei ihnen nach dem Geburtsort des Messias. Herodes weiß also um einen Messias aus den Schriften der Juden. Und er fragt nach, Sagt mir mal bitte, ihr Schriftgelehrten, wo wird euer Messias geboren? Und die Schriftgelehrten, die das Gesetz quasi auswendig kennen, sie zitieren ihm dann sofort aus dem Propheten Micha. Und das lesen wir im Vers 5. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und dann folgt hier dieses Zitat. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Die Schriftgelehrten, sie liefern hier quasi die Antwort für die Weisen. Sie haben eine sehr lange Strecke auf sich genommen und sie folgen jetzt diesem Zitat. Also die Schriftgelehrten sagen ihnen, dass der Prophet Micha gesagt hat, da in Bethlehem ist der König, und die Weisen, sie folgen dieser Verheißung. Und die Schriftgelehrten liefern damit auch die Antwort für Herodes. Herodes hat gefragt, ja, wo wird er denn geboren? Und wir wissen genau, warum Herodes fragte. Und auch Herodes nimmt diese Verheißung ernst. Er handelt, er begeht nämlich ein unheimliches Massaker und schlachtet quasi viele jungen Babys weg, weil das da so geschrieben stand. Und dann fragen wir uns, was tun denn die Schriftgelehrten? Sie machen ziemlich genau gar nichts. Wir lesen von keiner Reaktion. Diese Gelehrten, sie kennen so viele Verheißungen aus dem Alten Testament über den Messias, den sie erwarten sollen, aber sie gehen nicht mit den Weisen mit. Um deutlich zu machen, welche Absicht des Matthäus mit dieser Erzählung verfolgt, möchte ich einmal kurz einen Vergleich anstellen zwischen dem Matthäusevangelium und dem Lukasevangelium. Lukas, er schreibt sein Evangelium an Theophilus, also an einen Griechen, an einen Nichtjuden. Und Lukas schreibt sein Evangelium als ein Historiker, der den Ereignissen sehr genau nachgegangen ist. Und ich möchte jetzt mal zeigen, wie Lukas die Reaktionen von verschiedenen Personen auf diesen neugeborenen König schildert. Wir lesen zuerst Lukas 1, Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Lukas 2, Vers 13. Lesen wir, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Lukas 2, Vers 20, da lesen wir, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Dann lesen wir Lukas 2, Vers 27, von Simeon, und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und eine letzte Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 2, Vers 36. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu, pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Wenn wir jetzt diese Reaktionen auf die Geburt Jesu im Lukas-Evangelium mal so nebeneinander stellen, dann fällt uns eins auf. die Reaktion all dieser Personen auf die Geburt Jesu ist Lobpreis und Anbetung. Alle preisen Gott und verherrlichen Gott für die Menschwerdung seines Sohnes, für die Geburt dieses Königs. Was diese Personen noch gemeinsam haben, ist, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach alles Juden waren, von denen Lukas hier erzählt, bis auf die Engel. Maria, Simeon, Hanna und die Hirten mit größter Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir dann in das Matthäusevangelium schauen, dann stellen wir fest, dass Matthäus keines dieser Personen in seinem Evangelium erwähnt. Die einzigen, die von weit her kommen, um den König der Juden anzubeten, sind die Weisen aus dem Morgenland. Keine Hirten, kein Simeon, keine Hanna. Warum sagt Matthäus nichts davon? Die Personen, die Lukas erwähnt, waren wenige Einzelpersonen aus dem Volk Israel. Das Volk Israel als Nation und insbesondere die Elite des jüdischen Volkes, sie haben Jesus abgelehnt. Matthäus richtet sein Evangelium hauptsächlich an die Pharisäer seiner Zeit. Wir sehen das zum Ende des Evangeliums, wo er sehr deutlich die Pharisäer konfrontiert und diese 7 Wehe über die Pharisäer ausruft. Wehe euch, ihr Pharisäer. Er zeigt ihnen im Kapitel 1, dass dieses Kind wirklich ihr Messias, der Nachkomme aus dem Stamm Juda ist. Sie wissen es, sie haben hier selbst den Propheten Micha zitiert. Und dann zeigt er ihnen, wie diese heidnischen Sterndeuter aus Babel diese Verheißung ernst nehmen und wirklich nach Bethlehem gehen. Sie nehmen diese weite Reise aus Babel auf sich, um zu kommen und dem König Israels Ehrerbietung und Anbetung zu bringen. Aber von Seiten der jüdischen Elite keine Reaktion. Das Volk Israel war als Nachkomme Abrahams das auserwählte Volk Gottes. Gott offenbarte sich seinem Volk durch seine Propheten, durch das Gesetz und letztendlich auch durch den Messias, den er in ihre Nation hineinsandte, in den Stamm Juda. Und wegen dieser bevorzugten Stellung als auserwähltes Volk verachteten die Juden die Heidenvölker. Es waren unreine Menschen für sie und Gott wählt bewusst hier diese heidnischen Magier aus dem Land Babylon. Wenn ein Jude Babel hört, woran denkt er dann? Er denkt an 70 Jahre Gefangenschaft. Hier kommen also diese heidnischen Magier aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Gott offenbart sich diesen Heiden auf übernatürliche Weise durch diesen Stern und er sendet sie in das Land Israel, um seinem Volk zu zeigen, was er von ihnen erwartet. Das war eine demütigende Botschaft an das Volk Israel. Der König Herodes entnimmt diese Aussage aus dem Propheten Micha ernst. Die Weisen aus dem Morgenland nehmen diese Verheißung ernst. Und die Botschaft, die Matthäus mit dieser Erzählung an die Elite des jüdischen Volkes richtet, ist im Prinzip eine anklagende Frage, die lautet: Dein König kommt zu dir. Wo ist meine Anbetung? Die Heiden aus dem Land deiner Gefangenschaft, sie betreiben so einen Aufwand, um deinen König anzubeten. Wo bist du? Die Botschaft oder Gott zeigt uns durch diese Erzählung, welche Reaktion er von seinem Volk erwartet. Und damit zeigt Gott uns, welche Reaktion auf Weihnachten, auf die Geburt seines Sohnes, er von jedem Menschen erwartet. Gott lässt seinen Sohn Mensch werden und er sendet gleichzeitig mit der Menschwerdung seines Sohnes die Engel, die seine Boten sind, zu den Hirten, und er lässt ihnen sagen, Ehre sei Gott in der Höhe. Bekommt dieser König von dir die Anbetung, die ihm zusteht? Die Weisen, sie haben mehr getan, als nur ein kurzes Stoßgebet zum Himmel zu schicken. Sie haben einer Verheißung geglaubt und sie sind einer Weisung gefolgt, weil sie geglaubt haben. Sie haben Aufwand und Mühe investiert, sie haben Gaben geopfert und sie sind niedergefallen, um Jesus Christus anzubeten. Diese Tat der Weisen, sie ist so viel mehr als einfach nur an einen Haken an so einen Weihnachtsgottesdienst zu machen und dann den Rest des Jahres wieder von Jesus zu vergessen. Glaubst du dieser Verheißung? Folgst du seiner Weisung? Investierst du Aufwand und investierst du Mühe, um diesem König die gebührende Ehre zu geben? Bekennst du mit deinem Mund, dass Ehre Gott in der Höhe gebührt? Das ist Anbetung. Und das erwartet Gott von dir und mir als Antwort auf die Weihnachtsbotschaft. Diese Geschichte der Weisen, sie hatte zum einen das Ziel, das Volk Israel zur Eifersucht zu reizen und sie damit wachzurütteln. Und genau so stellt diese Erzählung auch uns heute diese Frage: Dein König kommt zu dir. Es ist dein König. Es ist der Herr. Und du wirst einmal vor diesem König stehen. Und dann wird dieser König dich fragen: Ich bin in die Welt gekommen, um dein Herr zu sein, um dein König zu sein. Hast du mir die gebührende Anbetung entgegengebracht? Das Kind in der Krippe ist der Herrscher aus dem Stamm Juda, der wiederkommen wird, um diese Welt einmal zu regieren. Er ist Mensch geworden, um sich uns zu offenbaren, damit wir ihm mit allem, was wir sind und haben, ehren und anbeten. Das erwartet Gott von uns, weil er es würdig ist. Ich möchte die Predigt schließen mit einer Strophe aus einem Lied, die lautet: Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes hab im Leben, geb zum seligen Gewinn ihm das Leben selber hin. Amen.